Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Schön, dass du wieder dabei bist, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Hier ist dein Jens und ich habe was Besonderes vor für euch. Und zwar in dieser Woche werden wir jeden Tag einen Podcast hochladen und zwar mit Beiträgen aus dem vorigen Learn to Learn Kongress, den von 2019. Warum machen wir das? Ganz einfach aus dem Grund, weil wir uns so langsam darauf einstimmen wollen, was dann unsere Teilnehmer beim Online-Kongress 2020 erwartet. Dieser Online-Kongress beginnt nämlich am 1. September und geht dann bis zum 13. September. Und wir haben praktisch die Folgen herausgesucht, die besonders beliebt waren, also mehr als 1000 Klicks hatten oder so. Ja, also lass dich überraschen, mit wem ich in den nächsten Tagen alles mich unterhalte. Herzlichst, dein Jens.
So, hallo liebe Freunde vom Online-Kongress. Also es ist immer wieder erfrischend, neue Leute kennenzulernen. Ich hoffe, ihr werdet auch heute sehr, sehr viel Spaß haben mit der Alexandra Lux. Ich sag gleich, was die Alexandra macht, aber erstmal möchte ich sie herzlich willkommen heißen. Hallo Alexandra.
Hallo Jens, schön, dich hier so virtuell zu treffen.
Ja, und das ist ja auch das Schöne am Internet, nicht? Also wir wohnen ja im Prinzip gleich nebeneinander. Also ich oben in Brandenburg und du unten am Starnberger See oder hier im Mittelfranken. Ich darf ja nicht sagen, also Bayern ist ja ländlich, ne? Die Franken wollen ja keine Bayern sein, die sind ja doch Franken.
Naja, also so gesehen gehören wir schon zu Bayern, aber ja, ich war gestern in Regensburg in dieser bayerischen Ausstellung und da kommt Franken tatsächlich zu kurz. Also da ist wirklich so Altbayern so. Also das ist schon auch so ein bisschen Krieg, ne? Aber wenn wir gegen die Preußen sind, sind wir Bayern.
Alles klar, und jetzt hast du auch noch einen Preuße hier am anderen Ende. Wunderbar.
So. Ich kann damit.
Ja, ich auch, absolut. Also, was macht denn die Alexandra? Sie ist Buchautorin. Übrigens eine besondere Buchautorin. Ich kenne keinen anderen Autor, der zwei Bücher geschrieben hat, dessen Titel aus insgesamt sechs Buchstaben bestehen. Nicht? Also einmal Mut und einmal Tun.
Genau, ja.
Also man müsste mal sehen, was ja beim dritten Buch dann, das muss ja wieder ein ganz kurzes sein.
Ja, ich habe zum Glück auch einen guten Designer.
Ja, ich glaube auch. Ja. So, aber du bist der absolute Experte in den Sachen Montessori. Also du bist nicht Maria Montessori, aber du kennst dich da sehr, sehr gut mit aus. Du bist ja unter anderem auch Dozentin an der Montessori-Schule oder Fachschule, wie gesagt, in Ausbildung.
Akademie.
So, Akademie, Entschuldigung. Ja. Akademie, Montessori, Akademie. Genau. Bist Bloggerin, hast einen tolle Internetseite. Du, weißt du was? Stell du dich doch mal selber
vor. Okay, erzähl ich noch. Also ich bin tatsächlich Montessori-Pädagogin, habe eigentlich mein ganzes Berufsleben schon im Montessori-Bereich gearbeitet. Zuerst im Kindergartenbereich und dann im Schulbereich und jetzt eben mit den Erwachsenen. Bin aber auf der gleichen Schiene dann auch noch Lerncoach und arbeite da mit Schülern allen Alters, Grundschule bis hin zu Erwachsenen, die in der Weiterbildung oder dann nochmal in der zweiten Berufsausbildung oder Fernstudium sind, bin an verschiedenen Projekten in Schulen, habe selber eine Montessori-Schule gegründet und bin bildungspolitisch aktiv, weil in Bayern gibt es da noch viel zu tun.
Ja, das stimmt. Und da bist du dann hier natürlich absolut genau richtig in diesem Kongress. Genau. Wir wollen ja was reißen, wir wollen ja was bewirken, wir wollen neugierig machen, wir wollen sagen, ach Leute, da gibt es echt Leute, die schon sich Gedanken machen. Also es ist nicht alles schlimm.
Nein, absolut nicht. Es gibt so viele tolle Sachen und so viele tolle Sachen eben. Und da gehört für mich Maria Montessori dazu. Also es ist keine olle Kamelle aus dem letzten Jahrtausend, sondern ist so aktuell wie damals auch, definitiv.
Wie bist du eigentlich zu Maria Montessori gekommen, also zu dieser ganzen Richtung?
Ja, tatsächlich durch eine Kollegin, weil ich in einem Kindergarten, wo ich meine Ausbildung beendet habe, wieder zurückgekommen bin als Erzieherin dann. Und dann hat sie gesagt, ja, in der Zwischenzeit habe ich Montessori-Ausbildung gemacht und den Kindergarten umgestellt. Lies dich doch mal ein. Mhm. Naja, und so bin ich hängen geblieben und war, naja, nicht vom ersten Tag, aber vom zweiten Tag an total begeistert und kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Und deswegen bin ich so froh und dankbar, das eben auch weitergeben zu können, nicht nur in den Ausbildungen, sondern jetzt auch bei dir im Kongress hier, die Leute zu inspirieren und einzuladen, sich das wirklich mal genauer anzuschauen.
Und genau deswegen bist du ja auch hier, aber nicht nur, weil du jetzt die Expertin für Montessori bist, sondern weil ich auch weiß und spüre, wie du für diese Sache brennst und für Kinder und das Lernen und dass das alles viel, viel besser funktioniert. Und das imponiert mir ja immer besonders. Und da
Dankeschön.
Solche Leute brauche ich nicht.
Überkommt, absolut. Ja, genau. Ich denke, das haben wir gemeinsam mit all den Speakern hier im Kongress und mit all den Teilnehmern auch, die zuschauen.
Ja, klar. Naja, also ich denke schon, es ist ein ausgesuchtes Publikum, was jetzt hier zuschaut und da freue ich mich auch drüber. Also wir haben schon beim ersten Kongresstag haben wir schon richtig tolle Rückmeldungen bekommen und Fragen und also sie sind wirklich interaktiv. Das gefällt mir sehr.
Super.
Ja.
So soll es sein.
Gerne.
Das Schöne ist, total orts- und zeitunabhängig, gell? Das ist einfach
ja, genial. Ja, ja. Richtig cool. Ja, also ich war auch sehr froh, als ich diese Idee des Kongresses von der Sabine Umarov, bei der war ich ja im Kongress drin und ich sagte, ey, das machen wir auch. Aber wir machen es denn generell fürs Lernen, nicht nur für Dyskalkulie und Legasthenie, sondern da machen wir es größer im Größeren. Ah, prima.
Themenbereich größer,
genau. Genau, natürlich vom Themenbereich, klar. So, nein, nun, ich würde dir mal gerne die Bühne freiräumen. Also, Montessori, Maria Montessori, was ist denn nun ganz anders und wer ist Maria überhaupt? Und
genau. Ich habe da mal was vorbereitet, so ein bisschen eine visuelle Unterstützung, damit man nicht die ganze Zeit immer nur mich anschauen muss.
Wenn es aber auch schön ist.
Das kann ich gerne dann nochmal reinspringen wieder. Aber so, dass die Leute ein bisschen was zu gucken haben. Und jetzt schauen wir gleich nochmal, ich gebe mal den Bildschirm frei, wie das funktioniert. Und man sollte es jetzt sehen.
Yep.
Genau. Wenn jetzt auch noch die Präsentation startet, dann bin ich ganz glücklich. Jetzt werden wir gleich mal sehen, wie das funktioniert. Also, wir haben ja gesagt, wir machen zwei Teile, damit es nicht so ganz lang ist, weil es gibt natürlich wahnsinnig viel zu erzählen über Maria Montessori. Und jetzt möchte ich erst mal darauf eingehen, was genau ist es denn eigentlich? Das haben wir schon erzählt. Jetzt möchte ich gerne die Maria Montessori vorstellen. Die ist tatsächlich 1870 geboren. Sie hatte vorgestern Geburtstag.
Naja.
Ja, den hat sie natürlich nicht mehr erlebt, weil 1870 ist ja schon ziemlich lang her. Was mich völlig an ihr fasziniert ist, sie hat durchgesetzt, erste Italiens zu sein. Sie war die erste Frau, die Medizin studiert hat. Sie hat sich das erkämpft, ja, gegen diese Männerwelt und musste sogar beim Papst vorstellig werden. Hat dann ab 1897 an einer psychiatrischen Uniklinik in Rom gearbeitet. Das war so eine Stelle, wo eigentlich keiner hin wollte. Und da hat man sie dann halt hingeschickt. Und ist da eigentlich mit Kindern in Kontakt gekommen, die ja dort mit ihren Müttern waren oder auch ohne Mütter. Man weiß es nicht so genau. Keiner von uns war dabei. Und die hat sie beobachtet, wie die sich selber komplett überlassen waren, weil damals war Medizin und Pädagogik was komplett Verschiedenes. Ja? Also es hat überhaupt gar nicht zusammengepasst und zusammengehört. Und sie hat sich der Kinder angenommen. Sie hat sie beobachtet und hat dann daraus was entwickelt und hat sich die Erlaubnis geholt, mit diesen Kindern zu arbeiten. Sie hat selber einen Sohn bekommen, 98, den sie dann aber weggeben musste, weil der Vater nicht ihr Ehemann war, sondern schon verheiratet war. Und das war damals nicht so ganz schicklich. Hätte sie zu ihrem Kind gestanden, wäre es zu der Zeit wahnsinnig schwierig gewesen und sie hätte ihre Karriere definitiv aufgeben müssen. So hat sie ihren Sohn weggegeben. Das wird ihr heute, man bedenkt es in der heutigen Zeit, sehr oft vorgeworfen. Ja, sie hat ihr eigenes Kind weggegeben. Das musste sie machen. Sie hat aber immer Kontakt zu ihm gehabt als Tante und hat ihn dann, wie er 16 Jahre war, zu sich genommen. Und weil sie ihn weggegeben hat zu Verwandten aufs Land, konnte sie sich weiterhin ihrer Arbeit widmen und hat nochmal studiert, neben der Medizin eben Psychologie, Pädagogik und Anthropologie. Und 1907 wurde das erste Kinderhaus, das Casa dei Bambini in Rom eröffnet. Da wurde sie vom Bürgermeister in Rom gefragt. In einem armen Viertel in Rom, San Lorenzo, waren die Kinder sich selber überlassen und sind da rumgestreunt, haben Blödsinn angestellt, haben Bauruinen noch weiter zerstört. Und der Arzt hat von den Erfolgen, die sie mit den Kindern aus der Klinik hatte, gehört, der Bürgermeister, und hat gemeint, so, Dottoressa, Sie müssen da auch was machen und hat ihr quasi alles zur Verfügung gestellt, was sie brauchte. Sie hat dann erstmal mit dem Schreiner zusammen die ganzen Tische und Stühle abgesägt, weil es gab damals kein Kindermobiliar, und hat eben alles kindgemäß erstmal eingerichtet. Also kleine Läppchen, kleine Handtücher, die Garderobe auf Kinderhöhe, alles, was heute völlig selbstverständlich ist, hat sie da erstmal gemacht. Und mit den Kindern gearbeitet. Und ab 1909 hat sie ihre Erfahrungen dann niedergeschrieben und auch weitere Erzieher und Pädagogen ausgebildet. Das wollte sie alles immer nur selber machen, damit ihre Idee, die sie da so entwickelt hat, erst mit den Kindern gemeinsam ganz rein bleibt. Sie hat aber gemerkt, hoppla, das ist so nachgefragt, das schaffe ich gar nicht, weil sie nämlich auch international überall unterwegs war. Sie hat Vorträge gehalten und eben Ausbildungen. Sie war auch in der Frauenbewegung damals sehr aktiv. Das war so alles so, ja, der Zeitgeist damals auch. Also da war sie richtig engagiert. Man könnte sagen, so eine richtige Emanze, die damals schon wahnsinnig viel auf die Beine gestellt hat. 1939 war sie in Indien. Ich habe hier auch noch flüchtet nach Indien, habt ihr ja vorhin erzählt. Es stimmt gar nicht. Aber irgendwie ist mir das passiert, irgendwie übernommen. Sie war in Indien zu einer Vortragsreise und wurde dort interniert. Das heißt, sie durfte nicht mehr nach Europa zurück, weil da ja der Zweite Weltkrieg angefangen hat. Ja. In Europa wurden dann alle ihre Einrichtungen geschlossen, nicht nur in Italien, sondern auch in Deutschland. Und ihre Schriften wurden öffentlich verbrannt. Also war ganz klar, weil sie wollte immer den mündigen Bürger, das Kind als Baumeister seiner selbst, zum Erwachsenen werden, der kritisch hinterfragt, der lernt. Und solche Menschen lassen sich nicht leicht führen. Und zu dieser Zeit brauchte das die Regierung nicht. Und somit wurde dann alles quasi niedergemacht. Sie kam dann nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges wieder nach Europa zurück, war da noch viel unterwegs und ist 1952 dann in Holland gestorben. Das nur so kurz. Also es gibt verschiedene Biografien, so also ganz dünne, aber auch eine dicke. Und es ist irrsinnig spannend, einfach mal mehr über sie zu lesen. Ja, das war jetzt wirklich nur ein ganz kurzer Abriss, damit man mal weiß, was das eigentlich für eine Frau war. Ja, und dann hat sie, habe ich ja schon gesagt, mit den Kindern zusammen ihre Pädagogik begründet. Sie hat immer gesagt, eigentlich haben sie die Kinder entwickelt, weil das ist auch das, was mich so fasziniert an ihr. Sie hat die Kinder beobachtet und dann hat sie Sachen entwickelt. Sie hat es den Kindern gegeben und hat wieder beobachtet, wie benutzen die das, wie spielen die damit, was machen die damit. Und sie hat Kinder generell beobachtet, wie sie lernen, wie sie auf Sachen zugehen, wie sie mit Hilfe von Spielsachen, von Materialien lernen und ihre Kompetenzen und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln. Und das wollte sie in die Materialien mit reinpacken. Also in jedem Material steckt ein ganz besonderer Zauber. Und in jedem Ausbildungskurs, den ich gebe, finde ich immer die Materialien immer wieder aufs Neue, so völlig faszinierend. Mhm. Jedes Mal, das habe ich sie schon so oft in der Hand gehabt, aber jedes Mal finde ich es total klasse, was da alles drin steckt. Und ein bisschen was möchte ich euch davon jetzt erzählen, auch wenn ich es euch jetzt nicht so direkt zeigen kann. Mhm. Was wichtig ist noch, ist zu sagen, Maria Montessori geht davon aus, dass es sensible Phasen gibt. Heute sagt man dazu, das sind die Lernfenster. Ja, also einfach Phasen, in denen die Kinder für bestimmte Dinge ganz besonders aufnahmefähig sind. Das ist bei den kleinen Kindern auch mal die Entwicklung. Ja, zuerst liegen sie da und strampeln und bewegen sich relativ unkoordiniert. Dann werden die Bewegungen koordinierter, dann greifen sie gezielt, dann drehen sie sich und fangen an, sich fortzubewegen, stehen auf. Also das ist so die Bewegung, das Laufen lernen. Mhm. Natürlich ist eine sensible Phase auch der Spracherwerb, also wenn sie sprechen lernen, dann später auch eine Ordnung. Also Ordnung ist auch eine sensible Phase. Und genauso viele Interessen, ja, sei es über Dinosaurier, Autos, Bälle, Pokémons oder was auch immer, ja. Und Maria Montessori geht davon aus, dass das Kind der Mensch einen absorbierenden Geist hat. Das heißt, alles, vor allem im Alter bis 6 Jahre und bis 3 Jahre ganz, ganz stark, nimmt der Geist des Menschen alles aus der Umwelt auf. Und das wissen wir heute aus der Gehirnforschung und auch aus der Kleinkindforschung, dass Babys, auch wenn sie nur so dabei liegen, ganz, ganz viel in sich aufnehmen und ganz viel schon verarbeiten auch. Und da sagt Maria Montessori eben auch, das ist der absorbierende Geist, der so quasi alles aus der Umgebung aufsaugt. Ja. Bis 3 Jahre ganz stark und dann erwacht so das Bewusstsein stärker und stärker. Bis zu 6 Jahren ungefähr nimmt dann der absorbierende Geist ein bisschen ab, weil das Bewusstsein viel stärker ist und die Kinder einfach viel mehr fragen und sich holen, was sie brauchen, was sie wollen. Maria Montessori spricht auch vom Baumeister seiner selbst. Das heißt, alles ist im Kind angelegt, im Menschen angelegt. Wir müssen gar nichts mehr reinpacken. Wir müssen das Kind nicht belehren, sondern wir müssen ihm verschiedene Sachen zur Verfügung stellen, damit es sich seiner Anlagen gemäß aufbauen kann. Dann sagt sie ganz stark, ich habe vorhin schon mal das Wort Ordnung genannt, viele Eltern sagen dann immer, aber mein Kind hat keine sensible Phase für Ordnung. manchmal wird es ja auch Erwachsenen noch vorgehalten, dass das irgendwie verloren gegangen ist oder nie da war. Aber Ordnung ist ganz, ganz wichtig und da ist es nicht nur, wie aufgeräumt ist mein Schreibtisch oder das Kinderzimmer, sondern die Ordnung auch von Ritualen, von Tagesabläufen. Und das ist ganz wichtig für die Kinder. Das kennt auch jeder, der Kinder hat. Wenn du eine gute Nachtgeschichte erzählst und immer wieder und immer wieder und immer wieder die gleiche Geschichte und wehe, du lässt einmal ein Das oder ein Und aus, ja. Also das macht die komplette Ordnung kaputt. Mhm. Oder verschiedene Dinge stehen nicht an ihrem Platz, ja. In Montessori-Einrichtungen wird es so gehandhabt, dass die Ordnung im Raum immer die gleiche ist. Jedes Material hat seinen bestimmten Platz. Und das Kind kann sich da leichter orientieren, weiß, wo sind die Sachen. Und diese äußere Ordnung führt auch zur inneren Ordnung, um diese ganzen, ganzen Eindrücke, die der absorbierende Geist so ungefiltert erstmal in sich aufgenommen hat, dann selber auch zu ordnen. Und das Material selber ist auch geordnet, hat eine ganz starke Ordnungsstruktur, das dem Kind auch hilft, Zusammenhänge herzustellen, Vergleiche anzustellen, Kombinationen zu finden und so weiter. Ja. Dann spricht Maria Montessori noch von der Polarisation der Aufmerksamkeit. Das ist noch eine stärkere Geschichte als die Konzentration. Sie hat beobachtet, wie Kinder ganz stark bei einer Sache bleiben, wenn sie sich die selber gewählt haben, wenn sie sich aussuchen können, wie lange sie damit arbeiten und wenn es sie interessiert. Ja, und das kennen wir von uns allen, wenn wir was Spannendes haben, sei es ein Buch oder ein Hobby oder eine Tätigkeit, sind wir oftmals so drin versunken, ja, man spricht heute dann von Flow, dass wir nichts mehr von außen mitkriegen. Ja, und das genau ist die Polarisation der Aufmerksamkeit. Und das hat sie eben beobachtet und hat sich dann überlegt, wie kann ich das herstellen bei den Kindern? Also es passiert von selber, aber wie kann ich es auch herstellen? Also indem ich eben bestimmte Rahmenbedingungen schaffe für die Kinder. Dazu gehört eben die freie Wahl zum Beispiel. Ja? Also ich wähle mir aus, was ich wann mache und auch mit wem und mit welchem Material und wie lange. Ja? Maria Montessori ist es ganz, ganz wichtig gewesen, die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern und die Selbsttätigkeit damit auch, dass sie selber tun können, dass sie selber erfahren können und dadurch eben die intrinsische Motivation angesprochen wird. Und dann braucht es da eigentlich gar kein, wie muss ich ein Kind motivieren, dass es was lernt. Ja? Weil wenn ich motivieren muss, kriege ich immer echt zu viel. Wenn das heißt, ja, wie motiviere ich denn meine Schüler? Also, indem du ihnen einfach was Spannendes bietest und sie selber aussuchen lässt, was sie machen und ihnen nicht vorgibst, was sie machen müssen. Ja, das ist eben ganz wichtig und das kommt dabei dann ja einfach raus. Ja, dann geht es noch ein bisschen weiter. Wir haben noch eine Seite. Wichtig ist auch das Lernen mit allen Sinnen, also immer das Begreifen auf verschiedenen Ebenen, das Anfassen, ja, mit den Materialien wirklich haptisch arbeiten und auch ja, dazu meine Zeit zu haben. Ja? Der eine braucht mehr, der andere macht es schneller. Das ist einfach ganz wichtig. Der Lehrer nimmt sich zurück. Er gibt zwar Einführungen, zeigt, wie die Materialien funktionieren und lässt das Kind dann selber machen, auch wenn es nicht funktioniert. Ja, Scheitern gehört dazu. Fehlerkultur ist bei Maria Montessori eine ganz andere als in unserer Kultur so normalerweise. Noten gibt es auch nicht, aber dazu komme ich später noch. Der Pädagoge ist selbstkritisch, das heißt, ich suche den Fehler erstmal bei mir, wenn was nicht funktioniert. Ja, ich gucke, was kann ich dem Kind noch anbieten? Was kann ich noch machen? Wie muss ich vielleicht die Umgebung selber noch anders gestalten? Und ich habe jederzeit eine wertschätzende Haltung gegenüber dem Kind. Ich traue ihm grundsätzlich zu, dass es selber lernt. Ja. Ja, da gibt es auch noch ganz viel zu sagen. Dann sage ich noch ein bisschen was zum Material. Hier sieht man jetzt den Kettenkasten. Das Material ist in der vorbereiteten Umgebung, die immer in Ordnung ist sozusagen. Dafür sind wir Erwachsene zuständig, aber auch die Kinder räumen natürlich auf. Das Material hat Aufforderungscharakter. Auch Erwachsene können davon eigentlich nicht die Finger lassen. Also wenn man sowas hinstellt, die wollen dann immer gleich das selber anfassen und selber machen. Maria Montessori sagt, die Materialien sind ein Schlüssel zur Welt. Damit erschließt sich das Kind die Welt. Die Materialien haben immer eine Selbstkontrolle. Das heißt, das Kind erlebt im Tun, ob es das richtig gemacht hat oder nicht, weil entweder es funktioniert oder nicht. Das heißt, ich als Erwachsener brauche gar nicht sagen, oh nee, da hast du was falsch gemacht. Und ich brauche hinterher nicht irgendwas korrigieren. Ja? Die Materialien sind einmal in der Klasse vorhanden oder in der Gruppe. Und da findet soziales Lernen statt. Ich muss abwarten. Wenn das jetzt gerade jemand anders macht, muss ich entweder hingehen und fragen, hey, darf ich mitmachen? Oder ich muss abwarten. Weil jeder darf auch sagen, nee, ich will das jetzt alleine machen. Und je älter die Kinder werden, umso abstrakter wird natürlich auch das Lernen. Und dann tritt das Material ein bisschen in den Hintergrund. Aber die Art des Arbeitens bleibt immer noch die gleiche. Also dann für die Sekundarstufe so ungefähr ab Klasse 6, 7 ungefähr. Ja, gibt schon auch noch ein paar Materialien, aber es wird schwächer, es nimmt ab. Mhm. Ja, wie wird eigentlich gelernt? Also das ist ein typischer Blick in der Montessori-Klasse. Die liegen da und arbeiten. Ja. Es gibt keine Noten, aber es gibt Rückmeldungen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also Rückmeldungen braucht einfach jeder, der was tut. Der braucht eine Rückmeldung. Wie habe ich das gemacht? Eine Person, mit der ich reflektieren kann. Und in Montessori-Schulen gibt es normalerweise keine Notenzeugnisse, sondern die Itzels, die Informationen zum Entwicklungs- und Lernprozess. Das sind dann am Ende des Jahres richtige dicke Hefter, wo ganz detailliert aufgeschlüsselt ist, in welchen Bereichen das Kind gearbeitet hat, weitergearbeitet hat, weitere Schritte gemacht hat und vorangekommen ist im eigenen Lernprozess oder was es noch jetzt sich anschauen kann. Es wird in altersgemischten Gruppen gelernt. Idealerweise ist es eine Dreierjahrgangsmischung, aber das lässt sich nicht immer einhalten. Manchmal ist es auch eine Zweier- oder eine Viererjahrgangsmischung. Das heißt, die Kinder lernen voneinander. Es gibt viel weniger Konkurrenz, weil nicht alle das Gleiche machen zur selben Zeit. Und dadurch ist die Motivation auch erhöht, weil die Kinder ja von den anderen immer sehen, ah, der macht das, die macht das, das will ich auch machen. Und so geht es eigentlich ständig weiter. Manche Kinder muss man regelrecht bremsen. Ja. Es ist die Freiarbeit. Das heißt, wir haben keine oder so wenig wie möglich feste Zeiten, wo alle das Gleiche machen. Gibt es schon auch. Und in den höheren Klassen gibt es auch so gebundene Unterrichtseinheiten, in den Grundschulen auch zum Teil. Aber der größte Teil ist Freiarbeit. Das heißt, es geht nach dem Interesse des Kindes. Freie Wahl, sensible Phase, alles, was ich schon gesagt habe. Das ist viel leichter für die individuelle Unterstützung. Ich kann die Differenzierung machen ohne Probleme. Ja. Ich kann einem Kind viel mehr Zeit für ein Thema einräumen als einem anderen Kind. Ich kann mich einem Kind viel länger zuwenden als einem anderen Kind, ohne dass das Kind jetzt irgendwie rausgenommen werden muss oder irgendwas vom normalen Unterricht verpasst. Ja. Ich kann das Kind begleiten, statt es zu belehren. Wenig gebundener Unterricht, hatte ich gerade schon gesagt. Allerdings bin ich als Pädagoge total gefragt, weil ich sehr viel im Blick haben muss. Das heißt, ich brauche eine gute Beobachtungsgabe. Ich sitze ja auch nicht die ganze Zeit da und beobachte alle Kinder, sondern ich gebe ja auch Präsentationen. Ich erkläre Kindern was, ich inspiriere Kinder, ich unterhalte mich mit Kindern, ich gebe Rückmeldungen und gleichzeitig beobachte ich die anderen, wo befinden die sich so überall und wo muss ich jetzt gleich hin. Ja, also in einer altersgemischten Gruppe kann sein, dass ich mit einem Erstlesen mache und dann zum Drittklässler zur Division gehe. Ja, also da muss ich selber auch sehr flexibel sein und das, finde ich, macht riesig Spaß, weil es wird einfach überhaupt gar nicht langweilig. Habe ich auch schon gesagt, die individuelle Sicht des Kindes ist viel, viel leichter, ja, durch die Freiarbeit. Und wir sind zu zweit in der Klasse. Also es gibt einen Lehrer, einen echten Lehrer, und dann entweder nochmal einen echten Lehrer in der Klasse oder einen zweiten Pädagogen, die pädagogische Assistenz. Das muss nicht unbedingt ein Lehrer sein. Manche Schulen haben das Zwei-Lehrer-Team, andere Schulen haben pädagogische Assistenzen. Das war ich zum Beispiel, weil ich keine Lehrerin bin, aber eben Pädagogin und habe aber da gleichberechtigt mit meiner Kollegin zusammengearbeitet. Mhm. Ja. Dann heißt es ja immer, naja, Maria Montessori, ne, hat jetzt 1800 gelebt, 1907, das erste Kinderhaus ist ja schon so ein paar Jährchen her. Mhm. Die Gehirnforschung ist ja heute viel weiter. Und wenn ich mir die Gehirnforschung immer so anschaue und höre oder lese oder sehe oder was auch immer, dann denke ich mir, aha, da gab es mal eine Frau so um 1900, die hat solche Sachen auch schon gesagt. Sie hat natürlich keine solche Forschungsmöglichkeit gehabt. Die Gehirnforschung steckt ja heute immer noch in Kinderschuhen, entwickelt sich ja auch noch weiter. Aber was die Gehirnforschung heute sagt, Das hat Maria Montessori nämlich auch schon beobachtet. Und jetzt möchte ich mal kurz von der Gehirnforschung anfangen. Oh, jetzt bin ich schon zu schnell hier. In der Gehirnforschung geht man davon aus, dass eine Angstfreiheit herrschen muss. Also, weil Angst ist ein Gegenpol zur Hoffnung. Wir brauchen Begeisterung. Ja, Gerald Hüther sagt immer, ohne Begeisterung läuft überhaupt gar nichts. Und Begeisterung heißt Lernfreude und heißt Anstrengungsbereitschaft. Ja, wenn ich begeistert bin, dann macht mich auch mal ein Stein in meinem Weg nicht nieder, sondern da will ich weiter und ich will den wegkriegen und ich will drüber klettern. Ja? Das brauche ich, aber dazu braucht es Begeisterung. Ich brauche Beziehung. Ja, Hattie-Studie, mehr kann ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Es braucht Lernen ohne Druck, ja, weil da Druck ist Angst oftmals. Lernen ist individuell. Das wundert mich immer am allermeisten, wenn das Stichwort kommt. Noten sind Belohnung oder Strafe von außen. Das heißt ja immer, komme ich dann auch noch drauf, ja, ohne Noten würde ja keiner was lernen. Noten sind eben eine Belohnung. Ja, wenn ich eine gute Note habe, werde ich belohnt. Aber eine schlechte Note ist eine Strafe und die motiviert mich unbedingt. Ja. Wenn ich für Noten lerne, egal ob für eine gute oder gegen eine schlechte, dann ist es keine intrinsische Motivation, sondern eine von außen gesteuerte. Ja, es braucht für die Angstfreiheit und für die Kreativität eine soziale Eingebundenheit. Das heißt, ja, weiß man, Mobbingopfer zum Beispiel sind nicht sozial eingebunden. Ist ja ein Anzeichen von Mobbing auch eines von vielen, dass die Leistungen einbrechen. Ja. Nach Umzügen zum Beispiel, wenn ein Kind in eine neue soziale Gruppe kommt, kann sein, dass es erstmal nicht so leistungsfähig ist und so gut ist, weil es sich erst wieder orientieren muss, erst wieder sozial seinen Platz finden muss. Und für Erfolg und Lernerfolge gehören auch Kompetenz erleben, dass ich erlebe, ich bin kompetent, ich kann etwas und dann übernehme ich auch gerne die Verantwortung für mich. Ja, weil wenn ich mich als nicht kompetent erlebe, dann schiebe ich ja gerne die Verantwortung ab. Dann sage ich, ja, der Lehrer hat es nicht richtig erklärt und da hatte ich einen schlechten Tag oder wie auch immer. Also ich übernehme auch keine Verantwortung für mich. Und die Gehirnforschung sagt auch, ich brauche Freiheit dazu. Ja? Und letztendlich sind das alles Prinzipien aus der Montessori-Pädagogik. Ja? Die Angstfreiheit. Wir haben eine Überprüfung zum selbstgewählten Zeitpunkt. Ja, das heißt, ich habe keinen Test, keine Proben, die angekündigt sind, wo ich hinlernen muss, wo ich Angst habe, oh, hoffentlich habe ich genügend gelernt und so weiter. Ja, Begeisterung kommt, wenn ich nach meinen Interessen gehen kann. Beziehung ist leichter mit zwei Pädagogen in der Klasse, weil es kann sein, dass ich mal mit einem einfach nicht grün werde. Also ich weiß nicht, ob du das kennst oder die Zuschauer das kennen. Ich hatte schon einige Lehrer, wo ich gedacht habe, so, mit dem kann ich einfach nicht. Und das ist in Ordnung, so ist es einfach nun mal. Aber wenn ich noch jemand Zweites in der Klasse habe, ist die Chance schon ein bisschen höher, dass einer von beiden passt. Und wenn beide passen, ist natürlich super.
Ja, genau. Ja?
Lernen ohne Druck, wir haben keine Prüfungen, wir haben die freie Wahl in Zeit und Thema. Das heißt, ich muss nicht an einem Tag jetzt unbedingt alles fertig haben für den Test, sondern ich kann so lange lernen, bis ich mir sicher bin. Ja. Lernen ist individuell. Ich habe Materialien, die die Kinder benutzen können, egal wie lange. Ich habe verschiedene Materialien und die Kinder haben die freie Wahl. Ja. Noten, habe ich schon gesagt, wir haben keine Noten. Soziale Eingebundenheit, wir haben einen großen sozialen Umgang miteinander, weil wir einfach diese Konkurrenz auch ausschalten und es ganz klar ist, dass jeder jedem weiterhilft und es nicht schlimm ist, wenn einer was kann und der andere kann es nicht. Das ist halt einfach so. Dafür kann ich das und der andere kann das. Wunderbar. Dann packen wir das Ganze zusammen. Wenn ich das machen muss, was ich nicht kann, dann weiß ich, wen ich fragen muss. Ja, überhaupt gar kein Thema. Die Kinder haben das Verantwortung für das eigene Lernen. Das muss natürlich angeleitet werden. Ja, ganz klar. Da braucht es uns als Pädagogen. Freiheit haben wir nochmal die freie Wahl und somit auch die Selbstwirksamkeit wieder. Ja, das jetzt auch so im ganz knappen und schnellen Ablauf. Mhm.
Da frage ich mal gleich rein. Also wenn die Kinder jetzt ihre eigene Verantwortung haben, wie ist denn da der, gibt es da auch so eine Art Lehrplan oder Rahmenplan, der sagt, das und das muss schon gemacht werden? Also und Lernen ohne Druck ist auch klar, also keine Prüfung, aber Tests, glaube ich, werden schon gemacht, aber dann, er sagt, ich glaube, jetzt bin ich soweit, jetzt kann ich den Test machen.
Genau. Handhaben tatsächlich die Pädagogen verschieden und die Schulen auch verschieden. Also meistens einigen sich die Schulen, wie sie es machen. Das mit den Tests ist tatsächlich so, dass es das schon gibt, dass Schüler das auch gerne wollen. So, ich habe mich jetzt damit beschäftigt und ich will jetzt beweisen, ich kann das. Ja, und dann, wenn ich soweit bin, und dann kriegen die einen Test, den dürfen sie dann machen. Zum Teil unter normalen Testbedingungen. Die sitzen irgendwie alleine, haben eine bestimmte Zeit vielleicht, oder die Lehrer sagen, du kannst es machen, in welcher Zeit, wie auch immer. Ja, und dann wird das Ganze reflektiert. Manchmal schauen die Schüler dann selber noch drüber, kriegen die Lösung, vergleichen das und manchmal wird es korrigiert und dann miteinander besprochen. Ja, also die Rückmeldung ist total wichtig. Wenn es keine Rückmeldung dazu gibt, dann kann ich das Ganze gleich vergessen, weil dann ist es Quatsch. Ja. Tests gibt es natürlich, Prüfungen am Ende der Schulzeit, weil die Schulabschlüsse sind ja meistens Privatschulen, die Schulabschlüsse an staatlichen Schulen gemacht werden müssen. Und wenn es in diese Richtung geht, in Richtung Abschluss, dann machen die Schulen das schon auch so, dass sie so Probeabschlussarbeiten schreiben, auch mit einer gewissen Zeitvorgabe, dass die Schüler da auch lernen, hoppla, wie ist es, wie kann ich meine Zeit einteilen? Und wenn es daneben geht, das erste Mal geht es daneben, dann weiß ich, hoppla, das nächste Mal muss ich so ein bisschen mehr auf die Uhr schauen oder mehr dabei bleiben. Mhm. Lehrplan, ganz klar. In Bayern ist es so, und ich glaube, das ist bei anderen auch so, dass der normale staatliche Regelschullehrplan gilt. Mhm. In Bayern ist es so, am Ende der vierten Jahrgangsstufe muss der Grundschullehrplan, also 1-4, erfüllt sein. Wir haben keine Jahrgänge, wo das sein muss. Und genauso am Ende der neunten Klasse, ja, dann mit den Prüfungen der Mittelschulabschluss oder dann der mittlere Schulabschluss in der zehnten. Da muss das dann alles abgearbeitet, durchgearbeitet sein, wie auch immer. Ja.
Aber dann, es ist also wirklich dem angelehnt, ja, also an diesen Lehrplan. Also nicht, dass man sagt, ja, wir legen aber viel mehr Wert auf was anderes.
Naja, das ist dann ein Add-on einfach. Das ist die Aufgabe der Pädagogen, wie verbinde ich das miteinander. Ja. Ja? Es ist so, dass manche Themen exemplarisch eingeführt werden und einzelne Schüler sich dann damit beschäftigen. Zum Beispiel in der Grundschule Thema Wiese. Ja? Also der eine schaut nach Blumen und die anderen suchen sich Tiere aus und die Kinder halten dann Referate über die einzelnen Tiere oder Bestandteile dieses Themenkomplexes. Und so bin ich nicht als Pädagoge, als Lehrer derjenige, der immer alles erzählt und zeigt und den Igel durchkaut und, ach nee, was gibt's denn in der Wiese, den Käfer und den Grashüpfer, sondern das machen die Kinder quasi selber. Ja, aber da unterstütze ich natürlich, da bin ich auch dabei. Wie wird ein Referat aufgebaut? Was muss alles dabei sein? Was ist wichtig? Ja? Und die Kinder lernen so von Anfang an zu präsentieren und kriegen auch von der Klasse Rückmeldung. Ja? Also ganz klar. Und nicht immer nur, mir hat's gefallen, sondern dann schon auch mal, mir hat das und das gefehlt, da hättest du noch schönere Bilder nehmen können oder lauter sprechen oder langsamer sprechen oder mir war es zu wenig, ich wüsste gerne noch mehr. Das ist einfach so. Das macht man halt von der ersten Klasse an, mit verschiedenen Standards.
Ich kann mir vorstellen, dass die Schüler unter sich auch ziemlich ehrlich dann sind, oder?
Oh ja.
Die sind manchmal noch ein bisschen mehr.
Ja, also manchmal hatte ich als Pädagogin schon das Gefühl so, oh, das muss ich jetzt nochmal relativieren.
Ja, okay.
Genau. Aber die nehmen das total wertschätzend an und geben das auch wertschätzend. Also es ist kein Niedermachen. Und da muss ich natürlich auch als Pädagoge drauf achten. Ne? Also wenn da keine Wertschätzung durchkommt, dann hake ich schon nochmal ein und nehme mir den Feedbackgeber dann nachher auch nochmal auf die Seite und bespreche das auch nochmal mit ihm.
Okay.
Ja, auf jeden Fall, weil auch das muss man lernen.
Ja, klar.
Ja, genau. Ja.
Prima.
Schauen wir weiter. Kritik, die ich immer wieder höre. Ja, dann dürfen die Kinder doch machen, was sie wollen. Ja. Die Kinder machen da gar nicht nur, was sie wollen, sondern das ist ein bestimmter Rahmen einfach. In einem bestimmten Rahmen machen sie, was sie wollen, aber eben dieser Rahmen wird vorgegeben und es gibt schon auch Pflichtarbeiten. Aber das ist wieder an mir als Pädagoge, dass ich sage, so, schau mal, jetzt hast du ganz viel mit dem gearbeitet. Dieser Bereich gehört auch noch dazu. Was machst du denn da? Ja, und das lernen die Kinder schon auch, aber sie suchen sich aus, mache ich erst das, was mir Spaß macht, oder mache ich erst das, was mir keinen Spaß macht? Und es sind ja zwei verschiedene Herangehensweisen, die, finde ich, nebeneinander völlig gerechtfertigt sind und es gibt kein richtig und kein falsch, sondern der eine macht es eben lieber so, dass er das Unangenehme weg hat und der andere macht es lieber so, dass er sagt, ich motiviere mich erstmal mit was Schönem. Ja, und das ist völlig gerechtfertigt. So, wir Menschen ticken einfach verschieden. Und dann heißt ja, Kinder müssen ja dort arbeiten und dürfen gar nicht spielen.
Ach so.
Ja, weil wir sprechen ja von der Freiarbeit.
Ach so.
Und wir sprechen ja auch davon, dass die Kinder arbeiten. Ja. Ich habe da mit einer Studentin, die eine Arbeit drüber geschrieben, also wirklich eine Arbeit drüber geschrieben hat, mal ganz lange gesprochen. Ich glaube, dass Maria Montessori das Arbeit genannt hat, um dem kindlichen Spiel den notwendigen Ernst zu geben. Ja? Mhm. Spiel ist in der Gesellschaft so, wenn du mal so die Leute fragst, ja, spielen, ja, ach ja, das ist ja locker und leicht und ah, das mache ich, ach ja, spielen, ne? Oh, wie schön. Aber das ist so, deswegen spielt man in der Schule nicht, sondern da muss man ja was machen, ja, was lernen. Und arbeiten ist, wenn du so fragst, so, Arbeit, ja, das ist das, wo ich hingehen muss jeden Tag, damit ich mein Geld verdiene, ja. Aber das wird natürlich geschätzt, da kriege ich ja Geld dafür, ja. Ich hab das große Glück, ich habe einen Beruf, wo ich spielen darf und trotzdem Geld dafür kriege. Ja? Also ich kann es gar nicht so sehr schätzen. Das ist einfach unglaublich. Und deswegen reden wir von Arbeit. Aber für mich sind das zwei völlig synonyme Begriffe. Ja? Also manchmal spielen die Kinder, manchmal arbeiten sie. Und das ist arbeitendes Spielen oder spielende Arbeit, wie auch immer. Und dann eben, ja, das ist doch alles von vorgestern. Ich glaube, da habe ich jetzt schon einiges auch mit der Gehirnforschung erzählt, dass ich das eben nicht sehe als von vorgestern, sondern immer wieder noch aufs Neue erlebe und sehe, wie aktuell es heute einfach ist und ja auch erlebe, wie groß die Nachfrage nach diesen Schulen ist, wo Kinder eben einfach anders, selbstgesteuerter lernen dürfen. Ja. Und das sind auch die Dinge, die in der Wirtschaft und in den Handwerksbetrieben einfach auch an den Unis gefordert werden. Ja, dieses Kritische, dieses Selbstbestimmte, auch dieses, ich weiß, wo ich mir was holen muss. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich nicht kann. Ich bin kritikfähig und ich habe eine Fehlerkultur. Ja, und ich übernehme Verantwortung. Und das ist, glaube ich, das, sind die Kompetenzen, die sich heute in den Lehrplänen verstecken, wo aber keiner weiß, wie er das mit dem Unterricht so hinkriegen soll. Mhm. Ach ja, und dann noch, diese Schule ist doch nicht für alle Kinder geeignet. Da fange ich immer das Schmunzeln an, sage ich, doch, für alle Kinder, aber nicht für alle Erwachsene. Für manche Eltern nicht, weil die es nicht aushalten können, im Vergleich zu Nachbarskindern oder Verwandtenkindern das standzuhalten, mein Kind kann jetzt noch nicht flüssig lesen und mein Kind kann noch nicht das 1x1 komplett fertig und mein Kind kann noch nicht das, weil das Kind eben ganz andere Sachen kann und weil es nach seinem Lerntempo und nach seiner Wahl vorgeht und nicht im Gleichschrittmarsch wie andere Kinder in den Schulen, wenn eben Unterricht gemacht wird, wo ein Lehrer ist mit 25 oder 30 Schülern, wo er tatsächlich das abarbeiten muss und das allen erklären muss. Ja, das ist einfach eine ganz andere Arbeit, das kann man nicht miteinander vergleichen. Und manche Lehrer schaffen das tatsächlich auch nicht, manche Pädagogen, die nicht zurücktreten können und sich nicht zurücknehmen können und immer wieder denken, aber ich muss doch dem Kind das jetzt, das muss es doch jetzt lernen, ja. Klar, ereilt mich auch immer wieder, aber ja, es gehört einfach ganz viel Selbstreflexion auch dazu. Ja. Deswegen sage ich, die Erwachsenen sind nicht immer geeignet dafür.
Aber am Ende müssen sie das 1x1 trotzdem können, ne?
Natürlich, ja, alle Montessori-Schüler müssen es auch können. Ja. Aber ich habe einfach wahnsinnig viele verschiedene Arten und Weisen, das zu lernen. Ja, und kriege Zeit, das zu üben und muss es nicht immer nur auf Blättern machen. Ich habe zum Beispiel, bin ich in der Regelschule hier bei mir um die Ecke in der Grundschule und arbeite im Ganztagsprojekt, da habe ich eben so ein Projekt und da arbeite ich mit den Lehrern ja ganz eng zusammen. Und zum Beispiel dieses Jahr, letztes Schuljahr, haben wir das 1x1 so parallel gemacht. Die Lehrerin hat es eingeführt, ich habe immer wieder Spiele dazu gemacht. Oder wenn ich dann Viertklässlern, die ich vorher noch nicht hatte, solche Spiele zeige, dann sind die erstmal so, oh nee, 1x1, oh nee. Und wenn sie dann sehen und erleben, diese Spiele mit mir machen, und dann sage ich, so lernen Kinder in der Montessori-Schule das 1x1, dann setzen sie sich hin mit verschränkten Armen. Boah, das ist voll gemein, das macht viel mehr Spaß. Ja, dann sehen sie das auch. Und tatsächlich darum geht es ja auch. Also wenn ich Spaß am Lernen habe, was nicht immer zwingend so sein muss, absolut nur Spaß. Leben ist kein Ponyhof, auch in der Montessori-Schule nicht. Aber wenn ich bereit bin und wenn es mir Freude bereitet und abwechslungsreich ist, so, dann ist das Gehirn einfach aufnahmefähiger. Ja? Und noch ein Kritikpunkt unter den vielen, da gibt es ja keine Noten, da lernt doch keiner. Das, glaube ich, habe ich vorhin auch schon erwähnt. Ich will jetzt auch nicht mehr weiter darauf eingehen. Wer da noch mehr lesen möchte, auf meiner Homepage habe ich gerade noch einen Artikel ganz vorne dran. Ich habe meinen Neffen, der jetzt im letzten Sommer seinen Abschluss gemacht hat, mal interviewt, wie er das dann fand, so die ganze Schulzeit keine Noten zu kriegen und trotzdem jetzt eine Note zu bekommen im Abschluss eben, in seinem Mittelschulabschluss. Und da hat er mir sehr schön drauf geantwortet, beziehungsweise wir haben uns unterhalten und ich habe es dann so ein bisschen mit ihm zusammen aufgeschrieben. Also da kann man gerne nochmal reinlesen. Ja, und dann möchte ich gerne noch ein Filmchen zeigen, weil das finde ich einfach so genial. Das ist, man kann jetzt zu dem Jack Ma oder der Alibaba Group oder dieser ganzen Wirtschaft stehen, wie man möchte. Aber ich finde, er bringt hier das, was wir für die Zukunft brauchen, mächtig auf den Punkt. Ich hoffe, man kann es hören. Also es ist gerade noch Musik.
Education, it's a big challenge now. If we do not change the way we teach, 30 years later, we'll be in trouble. Because the way we teach, the thing we teach our kids are the things past 200 years, it's knowledge-based. And we cannot teach our kids to compete with this machine, we'll be smarter.
Er erzählt eben, dass Kinder Werte hauptsächlich brauchen. Also nicht die Sachen, die wir mit Wissen lernen. Natürlich Wissen schon auch, aber nicht nur das Wissen, sondern es braucht viel mehr. Es braucht viel mehr Kreativität. Das reine Wissen, das können Maschinen abrufen. Ja, reine Techniken, das können Maschinen machen. Und er spricht einfach davon, wenn wir das den Kindern lernen, was Maschinen auch machen können, ja, dann mit Maschinen kann man nicht konkurrieren, weil die können das alles viel schneller. Kinder brauchen Sport, Musik, Kunst, Werte, miteinander arbeiten, soziales Engagement, Empathie und solche Sachen, ja. Und das ist einfach das, was wir für die Zukunft brauchen. Und das finde ich sehr, sehr eindrücklich, ja. Vielleicht können wir das dann tatsächlich nochmal einspielen oder den Link zu dem kleinen Film vielleicht mit unten drunter.
Genau, ja.
Dann habe ich einfach mal hier so spaßeshalber ein paar berühmte Montessori-Schüler rausgesucht. Es gibt ganz viele davon. Zum Beispiel, was viele nicht wissen, der Entwickler der Suchmaschine Google, ja, der Sergey Brin, war ein Montessori-Schüler. Larry Page, dann Hundertwasser, Anne Frank, zum Beispiel auch der Gründer von Amazon, der Jeff Bezos, und auch der Facebook-Gründer ist auch, sind alles Montessori-Schüler, ja, die da sicher ganz viel erfahren haben, was in ihnen steckt, Visionen, Kreativität und auch so sagen, hey, ich habe da eine Idee, ich setze es um, ich mache das einfach, ja, und sich nicht rausbringen lassen, ja, ich habe nicht genügend Wissen oder ich bin nicht gut genug, sondern einfach es tun und da weitergehen, ja. Also wenn man da mal so ein bisschen googelt, in meinem Buch, glaube ich, habe ich auch noch ein paar mehr, dann ist es einfach sehr, sehr spannend, was da so zustande kommt oder ja, so rauskommt. Ja, jetzt möchte ich gerne noch ein Zitat von Maria Montessori geben, das mir sehr, sehr wichtig ist. Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen, sondern wir sollten die Umgebung dem Kind anpassen. Ich finde, da steckt schon so viel drin, da mag ich jetzt eigentlich gar nicht so viel selber dazu sagen. Das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen. Und du hast es am Anfang schon erwähnt. Wer noch mehr lesen möchte, kann das gerne tun in dem Tun, in dem Buch Tun. Montessori verstehen, Montessori leben. Das ist also eine Zusammenfassung der Grundlagen, jetzt die ich hier vorgestellt habe und die du auch schon in einem Kava zusammengefasst hast, in einem Mindmap, Mindmap. Wer da einfach stärker eintauchen möchte, genau, und Mut wäre dann das andere Buch. Ja,
ja.
Dann sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt versucht, mich so knapp wie möglich zu halten, weil es ganz viel zu erzählen gibt. Und im zweiten Teil machen wir dann ein bisschen weiter mit Materialarbeit.
Prima. Wunderbar.
Jetzt bin ich wieder da.
Da bist du. Hallo, hallo. Übrigens, pass mal auf, ich zeig mal, also den Teilnehmern kann ich ja selber mal sharen. So, das ist also das Mindmap zum Thema Montessori, genau. Also das werden wir mal unten ranhängen. Also wer das haben möchte, der kann sich das dann einfach so runterladen. Ja, normalerweise ist es ja bei uns im Shop drinne. Ja, ich habe es damals zusammengestellt, einfach wegen, weil ich in mehreren Montessori-Schulen auch mal Fortbildung gemacht habe und dann, gesagt, Mensch, das lohnt sich jetzt einfach mal, dort so ein Ding, und mich gefreut. So, jetzt muss ich mal gucken, kriege ich jetzt wieder, da oben jetzt. Sag, kriege ich jetzt selber nicht mehr. Oh, yeah. Oh, Ihre Verbindung
genau.
Ja. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt auch noch zu Ende kriegen. Geringe Ressourcen.
Genau.
Ganz toll. Ah ja. Okay, also Alexandra, sehr, sehr interessant. Vielleicht nochmal von mir. Wenn jetzt eine Schule, die ja Montessori-Schule ist, nicht? Also, und ich habe ja dort auch schon etliche Vorträge erhalten oder Workshops gegeben und so weiter. Und wir zeigen auch unser Material und wir arbeiten auch mit Montessori. Sind denn die Montessori-Leute tatsächlich dafür so aufgeschlossen? Also neues Material? Oder sagen sie, oh, das gehört ja gar nicht zu. Also das hat ja damals Montessori gar nicht entwickelt oder so.
Mhm. Also es gibt unheimlich viele Materialien, die weiterentwickelt worden sind oder auch neu entwickelt worden sind, aufbauend auf den Montessori-Materialien. Mhm. Es gibt ganz viel, was man dazu nehmen kann. Manchmal tatsächlich sehe ich auch Klassenräume, die über und über voll sind und Pädagogen, die raffen und raffen und neue Sachen und da gibt es noch was und da kriege ich was umsonst und da mache ich noch was. Selber Material herstellen macht auch riesig Spaß. Ich habe das jetzt in meinem Urlaub auch wieder gemacht. Ist total schön. Manchmal wird tatsächlich das richtige Montessori-Material dabei vergessen. Und das sollte einfach nicht sein. Also das, weil da steckt wirklich so wahnsinnig viel drin. Aber, nein, aber mag ich nicht. Und trotzdem gibt es viele andere tolle Sachen. Und manchmal ist es tatsächlich sinnvoll, für bestimmte Kinder noch andere Zugangswege herzustellen. Und zum Beispiel mit Mindmaps habe ich gearbeitet, schon bei den Kleinen. Mhm. Da gibt es ein ganz tolles Material von Maria Montessori, den Entenkasten heißt er, glaube ich. Aber das kann man wie ein Mindmap aufbauen. Und das habe ich den Kindern als Grundlage für ihre Referate gegeben. Und ich arbeite heute, wenn ich irgendwas konzipiere oder mich auch auf ein Coaching vorbereite, manchmal mit Mindmaps, also bei Konzeptionen sowieso immer. Ich liebe das, weil da habe ich alles im Überblick. Es ist für visuelle Leute natürlich total wichtig, alles im Überblick zu haben. Ja. Und ich habe da alles dabei. Ich kann rumschieben, ich kann Zusammenhänge darstellen und das finde ich einfach total spannend. Und das ist absolut dann für die Sekundarstufe, wenn das Material an sich in den Hintergrund rückt und es viel konkretere Lernen, abstraktere Lernen im Vordergrund steht, um sich das zu strukturieren, absolut eins der besten Materialien, Mindmaps, ja.
Ja, unter anderem. Wir haben ja, das ist auch mir aufgefallen, also ich muss echt sagen, also bei den Fortbildungen, ich habe ja nur noch viele andere Lehrerfortbildungen und der Unterschied, wenn ich also tatsächlich in einer Montessori-Schule bin, ist gigantisch. Also dort sind alle, also wirklich ausnahmslos alle Lehrer voll dabei, also alles, was ich erlebt habe bisher jedenfalls, also sind sehr, sehr offen und sind wirklich, da können wir wieder was eventuell Neues. Ja. Weil, also was mir dabei auch wirklich Spaß macht, ist, dass man, also du sagst, die Montessori-Materialien, die sind Pflicht, ist klar. Die sind ja auch genial, also total genial. Aber dieser Geist von Maria Montessori, also hilft dem Kind, sich selbst zu helfen und alles in diese Richtung geht. Und das, was du vorhin aufgeführt hast, wo Begeisterung und intrinsische Motivation, die wir ja ganz selten in einer normalen Schule schaffen. Ja, leider ist aber so. Nicht? Also da schaffen es ja auch ganz viele Lehrer, die eigentliche intrinsische Motivation zu töten, indem man sagt, so, also so machst du es jetzt jedenfalls nicht. Und ich sag dir genau, wie es geht. Und wenn das nicht genau der Lösungsweg ist, dann hast du ein Problem. Dann werde ich dir nämlich eine ganz schlechte Note geben. Auch wenn du das Ergebnis richtig hast und so weiter.
Ja, leider.
Da werden tatsächlich viele, viele Fehler gemacht und pädagogische Fehler. Aber umso besser, dass es also diese Schulen gibt, dass es solche Leute wie dich gibt, die das auch wirklich dann begeistert weitergeben und sogar Bücher drüber schreiben. Wir werden dein Buch natürlich unten irgendwo hier verlinken. Dann, wenn da wirklich jemand Interesse hat, dann soll er das sich erwerben.
Kann er machen.
Hast du denn überhaupt noch welche? Gibt es denn überhaupt noch welche?
Ah ja, natürlich. Also erstens mal bei mir direkt oder beim Verlag direkt. Natürlich in jeder Buchhandlung oder auch bei Amazon.
Alles klar. Ja, Alexandra, Mensch, ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil, wo es um die Materialien geht. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, bis zum zweiten Teil dann. Genau. Ciao Jens und viel Spaß noch, bis dahin.
Bis dann, ciao.
Tja, das war eine weitere Folge von unserem Kongress von 2019. Wichtig ist also zu wissen, ich hoffe, du bist auch beim neuen Kongress dabei, der beginnt ja am 1.9. und endet am 13.9. Und die Interviewpartner, die ich in dieser Woche dir zeige oder vorstelle, die werden auch in der Regel beim zweiten Learn-to-Learn-Kongress dabei sein. Es kommen aber noch deutlich mehr dazu. Also ich habe super tolle neue Referenten dazu gewonnen. Wir hatten einen riesen Spaß. Ich habe eine Spieleerfinderin, die über 100 Spiele schon für Ravensburger und Schmidt-Spiele hat. Ich habe eine Mentaltrainerin, die die super erfolgreichsten Sportler zum Beispiel trainiert und jetzt ehrenamtlich Kinder trainiert. Und viele, viele weitere, also ich will auch nicht zu viel verraten, geh einfach auf die Landingpage und gucke, wer sich dort alles in unserem Learn-to-Learn-Kongress versteckt. Ich wünsche dir viel Spaß bei unserem zweiten Learn-to-Learn-Kongress. Herzlichst, dein Jens.
Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten.
Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.
Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen leichter machen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.